ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Ich bin Stefan Bischoff und rede in diesem Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Hier in der ARD Audiothek. Willkommen zur neuen Ausgabe. Heute mit den Kuratorinnen der Ausstellung VEB Museum im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Es ist das sächsische Museum, das mit seinen Ausstellungen aktiv in aktuelle Debatten eingreift, mit überregionaler Ausstrahlung und Relevanz über unser Leben und Zusammenleben nachdenkt, bislang meist mit einem Blick nach vorn, das Deutsche Hygienemuseum in Dresden. Mit seiner neuen Ausstellung, der ersten eigenen unter einer neuen Leitung, beschäftigt sich das Museum mit sich selbst, seiner Geschichte in der DDR. VEB Museum heißt diese Schau ganz passend. Am Sonnabend geht sie los, diese Rückschau. Und was uns erwartet, darüber kann ich mit den beiden Kuratorinnen Susanne Wernsing und Sandra Mühlenberendt sprechen, die mitten im Aufbaustress, der wahrscheinlich da unten noch herrscht, hier hochgekommen sind. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, steht die Ausstellung schon?
Sie steht schon so gut wie. Also man kann schon gut erahnen, wie die Räume aussehen werden. Wir freuen uns eigentlich auf die letzte Woche, wenn auch das Licht gesetzt wird und alles abgeschlossen wird dann. Wir wissen, es wird fertig und freuen uns über alle Gäste zur Eröffnung.
Was war der Impuls für diese Ausstellung genau jetzt?
Also ich nehme an, es gibt ja so Konjunkturen eigentlich, die DDR-Geschichte zum Thema zu machen. Und mit der neuen Direktorin war das eine Setzung, dass sie gesagt hat, es wurde sich schon mit vielen unterschiedlichen Phasen und Epochen der Geschichte des Deutschen Hygienemuseums beschäftigt. Und die DDR-Geschichte war bisher zumindest auf der Ausstellungsebene immer eine Lücke. Und sie hat eben mit der Übernahme des Direktionspostens vorgeschlagen, das Thema DDR nicht zu breit zu setzen, sondern wirklich auf die Geschichte des Hygienemuseums selbst zu beziehen.
Kann man anhand der Geschichte des Hygienemuseums die DDR-Geschichte nacherzählen?
Genau, ich glaube, das kann man sehr gut, also indem man in so einem Mikrokosmos also die größeren Strukturen sucht. Also Frau Edenheiser hat das immer genannt.
Die Direktorin.
Genau, die Direktorin hat es genannt, also die DDR in a nutshell, um anhand einer Institution beziehungsweise eines Betriebs sich übergreifende Strukturen sowohl der Geschichte der DDR als auch der Transformationszeit anzusehen. Und das Konzept sieht eben vor, dass wir das Hygienemuseum aus einer vielleicht etwas unerwarteten Perspektive ansehen. Das Museum war ja einerseits das zentrale Institut für Gesundheitserziehung der DDR, also unterstand sofort.
Ganz in Lingners Sinne.
Ja. Genau, und stand direkt dem Ministerium für Gesundheitswesen, es gab eine enge staatstragende politische Anbindung. Und andererseits, und das ist das Besondere an dem Museum, war das Museum ein Betrieb, ein Produktionsbetrieb, an dem anatomische Lehrmittel hergestellt wurden, die weltweit, also sowohl nach Osten als auch nach Westen verkauft und versendet wurden. Und diese zwei komplementären Teile des Museums, also einmal ein staatliches Institut zu sein und also hochpolitisch zu sein und dann aber ein Industriebetrieb zu sein, das ist eigentlich das Besondere an dem Museum. Mhm. Und darum ist das Museum so ein gutes Modell, um verschiedene Formen von Alltagserfahrungen in der DDR eigentlich deutlich zu machen.
Bis jetzt hat Frau Wernsing gesprochen. Was ist Ihre Aufgabe, Frau Mühlenberendt?
Wir haben das Konzept ja so entwickelt, dass wir quasi den Besuchern und Besucherinnen eine Art Werksbesichtigung anbieten. Und wir haben uns die Räume angeschaut im Deutschen Hygienemuseum, die verknüpft sind mit dem Produktionsbetrieb, mit den Kulturveranstaltungen und mit dem Institut. Und diese Werksbesichtigung erlebt man durch verschiedene Räume, sei es jetzt vom Lager angefangen bis zur Gaststätte. Wir haben insgesamt 16 Räume ausgemacht und die haben Frau Wernsing und ich uns erstmal aufgeteilt. Wir haben sie erarbeitet, wir haben sie gemeinsam durchgesprochen. Wir haben recherchiert, wir haben Geschichten gesucht, wir haben sie angereichert, auch mit den Erinnerungen der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die jetzt noch am Haus sind. Das ist eine Methode, die wir auch hervorheben wollen, dass wir die Geschichten, die wir ausgewählt haben, dass die nicht nur erforscht worden sind, sondern dass wir sie eben auch bekommen haben durch Gespräche mit den ehemaligen Mitarbeiterinnen. Mitarbeitern und wir haben diese Gespräche aufgezeichnet und die werden auch so in der Ausstellung erscheinen. Also es ist eine Ausstellung von uns beiden und die Fülle, die Geschichten, die Räume, Funktionsräume sind natürlich so zahlreich, dass wir dann uns aufgeteilt haben.
Es gibt da keine inhaltliche Abgrenzung zwischen Ihnen. Sie haben beide die gleichen Themenfelder behandelt.
Nee, wir haben schon Unterschiede. Also es ist wirklich eine gemeinsame Kuratorenschaft. Also das wollen wir wirklich betonen. Mhm. Wir haben natürlich unterschiedliche Expertisen. Also Sandra Mühlenbernd ist Kunstwissenschaftlerin.
Sie sind Historikerin.
Ich bin Historikerin. Sandra Mühlenbernd hat die Sammlung des Hygienemuseums in unterschiedlichen Aspekten beforscht, also gerade was die anatomischen Lehrmittel, mit denen wir viel arbeiten, zusammenhängt.
Gläserne Frau zum Beispiel, das ist ja so das, was alle kennen, aber es ist viel mehr.
Genau, und der Bestand an Moulagen, das ist eigentlich nochmal ein Spezialgebiet von Frau Mühlenbernd. Ich beschäftige mich auch mit Körperkulturen, also viel auch mit Geschichts- und Bildpolitiken, sodass wir uns eigentlich immer gut ergänzen konnten und natürlich unterschiedliche Bereiche erarbeitet haben und dann gemeinsam diskutiert haben und mit diesen unterschiedlichen Expertisen eigentlich erweitert haben.
Da ist vielleicht auch ganz hervorzuheben, dass wir unterschiedlich sozialisiert worden sind und in diesen sehr interessanten Gesprächen wir uns austauschen konnten über Ost und West, also was Arbeit angeht, was Produktion, was Industrie angeht.
Also eine von Ihnen hat eine Ostbiografie und die andere hat eine Westbiografie, um das jetzt mal so ganz schablonenhaft zu sagen. Mhm. Korrekt.
Okay. Genau. Und da gab es einen intensiven Austausch und ein großes Interesse aneinander und wir haben diese Themen also immer gemeinsam besprochen aus verschiedenen Perspektiven. Und aus verschiedenen Erinnerungen heraus und das floss dann alles ein in die Ausstellung. Also es ist zwar eine Ausstellung zum DHMD und zur DDR, aber es ist auch eine Ausstellung zum Thema Arbeit, Identifizierung mit Arbeit und ein Thema, das auch mit im Vordergrund steht, ist ja Verlust von Arbeit und da sind wir dann auch direkt in der Transformationszeit.
Mhm. Warum braucht das Deutsche Hygienemuseum gerade jetzt so eine Art Selbstverständigung? Braucht es das?
Ich glaube, Selbstverständigung, das ist greift so ein bisschen zu kurz. Also es gab die Diskussion im Museum am Anfang, also ob die Ausstellung eine Form von Nabelschau ist, die eigentlich auch zu spezifisch ist oder nur für FachwissenschaftlerInnen interessant sein könnte. Und also diesen Zugriff, den wir jetzt gewählt haben, der ist wirklich exemplarisch. Also zu sagen, ob man so eine Form von Methodik jetzt auf sowas wie das Hygienemuseum anwendet oder auf eine andere Institution, ist eigentlich egal. Das ist ein wirklich so vielfältiges Beispiel, und das ist unser beider Anliegen, um überhaupt die Geschichte der DDR oder Erfahrungen der alltäglichen Lebenswelt in der DDR öffentlich zu diskutieren und vor allem auch die Erfahrungen in der Transformationszeit, weil das aus unserer Sicht bei allen Strängen der Erinnerungspolitik, die es in den letzten Jahren gegeben hat, eigentlich immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Also es gibt natürlich sehr viel Forschung seit den 1990er Jahren über die Geschichte der DDR, aber diese Erfahrungen von Zeitzeuginnen nochmal in einen größeren politischen Kontext zu stellen und öffentlich zu diskutieren und vor allem auch in ihren Konflikten und Kontroversen zu diskutieren. Das ist etwas, was uns beiden eigentlich gefehlt hat und was für uns ein wichtiger Anlass war, diese Ausstellung kuratieren zu wollen.
Gefehlt hat in der Gesellschaft oder im Museum? Sie, Frau Wernsing, haben ja schon häufiger mit dem Hygienemuseum zusammengearbeitet. Bei Ihnen, Frau Mühlenbernd, bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, Sie haben ja über die Moulagen geforscht.
Dann ich war 5 Jahre am Haus, Referentin in der Sammlung.
Dann kennen Sie das.
Genau.
Alles klar.
Und ich würde das wirklich auf der gesellschaftlichen Ebene sagen, dass diese Diskussion nicht stattgefunden hat. Und das Interessante bei so einer Ausstellungsvorbereitung ist natürlich, dass man die Diskussionen, von denen man denkt, die müssten gesamtgesellschaftlich geführt werden, die führt man natürlich dann vor Ort. Also dieses alte 80er-Jahre-Prinzip, grabe, wo du stehst. dass man natürlich die Diskussionen, also Erinnerungen einzuholen oder zu fragen, wer hat die Deutungshoheit über bestimmte Erzählungen, wer kommt nicht zum Sprechen oder wird nicht gehört. Das ist natürlich dann was man genauso auch innerhalb des Museums führt. Also man holt eigentlich diese Diskussion über diesen Zeitraum auch innerhalb des Museums nach, aber genauso wie es aus unserer Sicht in der gesamten Gesellschaft notwendig ist.
Gibt's da, machen Sie da Defizite aus, war ja so meine Frage, um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, dass das Hygienemuseum da eben auch Hördefizite hat, weil Menschen nicht gehört worden sind oder jedenfalls nicht zu Gehör gebracht worden sind.
Also ich würde sagen, wir bringen auf jeden Fall oder wir lassen oder es kommen Menschen jetzt zu Wort, die das Museum mitgestaltet, mitgeformt haben und nicht nur auf Leitungsebene, sondern eben auch Personen aus den Werkstätten und aus der Produktion. Ich finde noch ganz wichtig zu sagen, dass wir auf der einen Seite diese offizielle Seite zeigen und wir bedienen nicht unbedingt Klischees, aber es gibt eben diese staatstragende Seite und das Museum verblüfft an ganz vielen Stellen, wenn wir eben in den Mikrokosmos reinschauen, dass dort eben richtige Menschen gearbeitet haben.
Die Werkstatt war ja ziemlich groß. Es war ja keine Museumswerkstatt, sondern eine Werkstatt für Lehrmittel, die nicht nur in der DDR benutzt worden sind.
Es gab ein Alltagsleben, ein Berufsleben und es gab ein Engagement, eine Beteiligung. Es gab ein Mitdenken, ein Improvisieren und wir docken das immer an die einzelnen Funktionsräume an. Es gibt das Direktorenzimmer, aber es gibt auch die Schlosserei, es gibt den Gästeraum. Und da gibt es immer so eine Art offizielle Seite und dann gibt es auch eine inoffizielle Seite. Also die kann man auch so verstehen, dass die bis jetzt noch nicht gesehen worden ist. Mhm. Und damit erweitern wir auch den Kreis der Besucher und Besucherinnen, dass es nicht nur um Entscheidungsträger und Trägerinnen geht, sondern um auch jene, die auch händisch einfach mitgearbeitet haben, mitgestaltet haben. Und denen geben wir eine Stimme und können das wunderbar am DRMD auch noch koppeln an die Produkte, die dort entstanden sind. Mhm. Für die Bevölkerung der DDR, für den internationalen Markt. Es ging um die Gesundheitserklärung und Erziehung. Und dann wirft das Thema sich aber auch ins Museum selbst zurück, weil dort ja auch Arbeiterinnen und Arbeiterinnen waren. Also sie sind auf der einen Seite die Produzenten und auf der anderen Seite auch aber auch die Kundschaft. Mhm. Und das macht das so spannend. Und da gibt's, glaube ich, einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert, weil auf jeden Fall hier in der Region die Menschen mit dem Museum und mit den Produkten groß geworden sind.
Man geht ja an solche Projekte ganz häufig mit einer Arbeitsthese im Kopf. Hatten Sie sowas? Und wenn ja, wie war die? Was war Ihre Arbeitsthese?
Ich glaube, unsere allererste Arbeitsthese war so ein bisschen die, es ist
sagt Frau Wernsing, dass ich jetzt nochmal die Stimmen auseinanderhalte.
Also so ein Zitat. Das DHMD war die DDR, also das ist, dass wir uns natürlich sehr damit beschäftigt haben, also wo kann man also eigentlich die spezifische Institution mit Strukturen dieses Staates zusammen ansehen. Und die wichtigste Hypothese ist eigentlich, das ist auch der Grund, warum wir den Produktionsbetrieb so ins Zentrum gestellt haben, dass unsere Überzeugung ist, dass das Thema Arbeit und Werktätigkeit, dass das identitätsstiftend nicht nur für die Bürgerinnen der DDR war, sondern eben auch für das Staatsverständnis. Und dass wir das eigentlich in diesem Museum zeigen können. Und dadurch gelingt uns das eben auch, eben nochmal andere Personen zu Wort kommen zu lassen. Wenn wir sagen, Arbeit, Werktätigkeit ist das Hauptthema, da haben alle einen Bezug zu, das ist was, was alle machen müssen. Und dadurch bekommen wir natürlich auch andere.
Und wollen, also jedenfalls viele auch wollen.
Ja. Und dadurch bekommen wir natürlich auch Stimmen von anderen Personen als die üblichen Stimmen von auf Leitungsebenen, sondern dass wir Arbeiterinnen in verschiedenen, an verschiedenen Plätzen im Museum, an verschiedenen Produktionsgebieten zu Wort kommen lassen können und dass wir da wirklich so ein sehr facettenreiches Bild von Perspektiven zeichnen können, also auf das Hygienemuseum.
Ist das der Punkt, also Arbeiten, was bedeutet Arbeit für mich, was bedeutet der Verlust von Arbeit für mich? Ist das der Punkt, mit dem Sie den Vorwurf Nabelschau kontern? Weil damit machen Sie das Thema eben doch auf und sagen nicht, wir gucken jetzt mal an, wie schön oder wie interessant das im Hygienemuseum und in den Backstage-Bereichen des Hygienemuseums war.
Genau, der Aufhänger ist immer das DHMD, da beginnt die Geschichte und an einer gewissen Stelle kippt es dann in die DDR, in die gesamte Region. Das kann ein Beispiel sein, das können mehrere Beispiele sein. Wir haben ja nicht nur ein VEB entdeckt im Deutschen Hygienemuseum, sondern auch ein Clubhaus. Jeder VEB in der DDR oder fast jeder VEB oder jedes Kombinat hatte auch ein Clubhaus, wo dann die Werktätigen aus den jeweiligen Betrieben dann ihren Feierabend verbringen konnten. Es gab
die Zirkel arbeiteten.
Es gab doch Zirkel, genau. Und so ein Clubhaus haben wir auch im Deutschen Hygienemuseum entdeckt. Und das war für viele Kolleginnen, die jetzt am Haus arbeiten, überraschend, weil es gab eben auch Zirkel, gibt Veranstaltungssäle, die sind natürlich nicht in der DDR entstanden. Ne? Das ist natürlich auch dem Bau geschuldet, eröffnet 1930. Aber in diesem Haus hat man für die Werktätigen im Haus und auch außerhalb die Räume so zusammengezogen, dass sie eben mit einem Clubhaus vergleichbar sind. Und wir haben in der Ausstellung auch so einen Raum reingebaut und zeigen die staatstragenden Veranstaltungen des Deutschen Hygienemuseums, die auch hier bekannt sind, wie zum Beispiel Parteitage, Jugendweihe, auch Jazzkonzerte. Und jetzt zum Beispiel zurückzukommen, kippt es in das Thema Club und da geht es dann um die Subkultur. Und natürlich war das Hygienemuseum nicht bekannt für die Subkultur, aber das Hygienemuseum hatte einen Club und als Gegensatzpaar können wir dann eben über die Subkultur, über die Kunst und Kultur auf der Straße in den kleineren Clubs sprechen, sodass wir nicht nur die offizielle Seite zeigen der DDR, sondern eben auch die eigensinnige Seite. Und das gelingt uns nicht nur im Clubhaus, sondern eben auch in anderen Abteilungen, dass wir das Offizielle nehmen und dann mit dem, was sich außerhalb des Museums beziehungsweise in der DDR auch als überraschendes Moment abspielte.
Können Sie kurz sagen, wie Sie es strukturiert haben, damit man sich so einen Eindruck verschaffen kann? Es geht ja beim Hygienemuseum bei den Ausstellungen auch immer um Sinnlichkeit, was man dann da erleben können wird.
Vielleicht sollten wir mit den Gestalterinnen anfangen.
Genau, das ist, wir haben ja, oder wir durften zwei SzenografInnen beziehungsweise Bühnenbildner beauftragen. Das ist Susanne Hopf, die Filmset-Designerin ist, und Matthias Neithardt, der vor allem Opernbühnenbildner ist. Und das ermöglicht eben, eine Szenografie in der Ausstellung zu etablieren, die weniger eine Kulisse ist. Also es geht dann bis zur Kulisse hin, aber die eigentlich eine Atmosphäre schafft mit Teilen von Ästhetiken, die viele in der DDR sozialisierte Personen kennen werden. Genau, und das sind erstmal nur so Versatzstücke, die Atmosphären schaffen, bis dann im Clubhaus.
Im Clubhaus gibt es dann einen nachgestellten Saal. Und wenn man aus dem Saal rausgeht, dann merkt man aber, dass alles Kulisse ist, dass es auch immer, also dass es nicht nur ein vorne gibt, eine Schönheit, sondern dass es auch einen Backstage-Bereich gibt, dass es dann Club und Gaststätte, dunkel gehalten. Da sind wir dann richtig im Thema Kulisse. Was wir aber nicht bedienen und was viele DDR-Ausstellungen auch in den letzten Jahren gemacht haben, sie werden bei uns keinen Wohnzimmer finden mit einer typischen Schrankwand und mit einer Sitzgelegenheit, die dann eben für die ganze DDR sprechen soll. Frau Hopf hat Farben ausgewählt, die wir erinnern oder die viele auch erinnern.
So ein bisschen orange-braun?
Nee, eben nicht.
Eben nicht.
Eben nicht. Sondern wir, das können wir ja auch noch sagen, wir sprechen ja nicht nur vom DHMD der 80er Jahre, als das Haus marode war, sondern wir sprechen auch über das DHMD der 50er Jahre. Aufbau. Das Museum wird wieder aufgebaut. Es wird modernisiert. Und die Modernisierung war ja nicht marode. Also es sind Bilder, die vergessen worden sind. Es sind Farben, die vergessen worden sind. Wir haben unsere Erinnerung nur mit Abrieb. Aber dieser Abrieb war ja in den 50er und 60er Jahren noch nicht da. Und das heißt, wir kommen in Räume, die das nicht bedienen, was man oft in DDR-Ausstellungen findet, dass eigentlich alles grau, schwarz-weiß oder eben schmutzig, braun, grün ist, sondern es ist auch, wir zeigen auch die moderne Seite der DDR.
Ja, und
aber Sie wollen keine Ostalgie machen?
Eben nicht. Wir machen, die Ostalgie wäre eben das Wohnzimmer zu zeigen, wie wir es eben schon tausendfach gesehen haben. Oder die Küche oder immer die gleichen DDR-Elemente, als wäre das ganze Land so gewesen.
Mhm. Genau, und das gerade dieses so das Ganze immer, das wollen wir gerade nicht zeigen, sondern wir sollen verschiedene Phasen der DDR-Geschichte zeigen mit verschiedenen Ästhetiken, darum auch die Überlegung, verschiedene Gestalterinnen zu beauftragen, um nicht zu sagen, es gibt die Ästhetik des Ostens oder die DDR war im Gesamten so. Mhm. Und nochmal zu der Frage der Struktur der Ausstellung, was die Besucherinnen erwarten wird, ist also, wie Sandra Mühlenberg schon gesagt hat, es ist eine Art Werksbesichtigung. Also wir haben uns in der Architektur, auf den Architekturplänen angeschaut, welche wichtigen Räume gab es im Museum und haben die in 4 Abteilungen zusammengefasst. Die erste Abteilung beschäftigt sich mit Netzwerken, da geht es sehr um die Internationalität und die Reichweiten des Hygienemuseums. Dann gibt es eine Abteilung, die heißt Machtraum.
Im Machtraum geht es um die Führung der DDR und auch die Führung im Deutschen.
Hat ich einen erzieherischen Anspruch, dieses Museum?
Genau, wir gucken uns die Person an. Es geht um die Leitung. Das wäre dann im Direktorenzimmer. Also, dass man auch vermitteln kann, wie sich die Struktur des Museums verändert hat. Und das koppeln wir an Produkte des Deutschen Hygienemuseums zur Zusammenarbeit. Wir reden ja auch über Kollektive. Das ist dann wieder diese offizielle Seite, die man auch von der DDR vermittelt bekommen hat. Wenn wir uns dann aber richtig reinbegeben, dann wissen wir, es gab einen Generaldirektor, aber es gab eben auch die Arbeiter und Arbeiterinnen und die DDR hat sich gerne so verkauft, dass das immer alles sehr harmonisch war. Und wir können eben zeigen, dass es eben nicht harmonisch war, weil das Deutsche Hygienemuseum sich mit der Disharmonie beschäftigt hat und hat auch dazu Artikel veröffentlicht, hat Filme gedreht dazu, wo es um Emotionen, um die Zusammenarbeit geht. Das wäre zum Beispiel das Direktorenzimmer. Und wenn wir über Konflikte dann im Kollektiv sprechen, dann sind wir eben auch schnell bei den Konflikten 1980, ab 85 auf den Straßen der DDR, wo das, was das DHMD eigentlich einem Kollektiv empfiehlt, dann für die Straße, für die Demonstration, für den Druck im Kessel bis November 89 dann nicht mehr zutrifft.
Mhm. Dritte Frau Wernsing, ja. Oder soll ich nochmal die dritte Abteilung, dass
gerne.
Wir einmal nochmal die Abteilung durchgehen. Also genau, in der dritten Abteilung geht es dann um das Thema Produktion in unterschiedlichen Bereichen. Also einmal geht es um die Heizzentrale im Hygienemuseum selber, die wir von der Drehwag, also eine Marmortafel, wieder ins Hygienemuseum transferieren konnten, die aus der ursprünglichen Bauzeit des Museums stammt und koppeln das an die Industriewirtschaft der DDR. Dann gibt es einen Bereich zu Berufskrankheiten, für die das Museum ja zahlreiche Lehrmittel hergestellt hat, um die zu verhindern. Und dann einen wirklichen Teil über die Werkstättenarbeit bzw. die Atelierarbeit, also die Frage, wie wirklich die wichtigsten Verkaufsschlager des Museums oder Produkte des Museums, wie die konkret hergestellt wurden, also aus einer Mischung aus maschineller Fertigung und Handarbeit und dann im Atelier nochmal die Entwurfskonzeptionen und die Verbindung zu den Kunsthochschulen.
Und
die vierte Abteilung?
Ja, vierte Abteilung. Machen wir
die vierte Abteilung ist dann das Clubhaus, wo wir über das Verkleiden sprechen in der Garderobe, wo wir im Festsaal die staatstragenden Veranstaltungen vorstellen. Wir können in der Gaststätte Kampagnen vorstellen des DRMD zum Rauchen, Trinken, zur Sexualität. Hab dich vorhin schon erzählt, wir können einen Club vorstellen und inwieweit sich in der Clubkultur das Deutsche Hygienemuseum engagiert hat. Und dann gibt es ganz am Ende den Epilog und der wird eigentlich im Clubhaus schon vorbereitet. Ich hatte es vorhin kurz gesagt mit der Subkultur, aber auch mit dem Engagement, vor allem hier in Dresden, des Staatsschauspiels, wie die Schauspieler auf die Bühne gegangen sind, haben die Resolution vorgelesen beispielsweise. Mhm. Oder Christoph Hein das Stück geschrieben hat, Ritter der Tafelrunde, Uraufführung April 1989, das zu einer breiten Diskussion geführt hat. Diese reichern wir quasi an, alles mit Beispielen, um dann zum Epilog hinzuführen. Und dann ja 89, 90 und 91 vorzubereiten und auch zu diskutieren, was im Deutschen Hygienemuseum passiert ist, beziehungsweise eben in anderen Institutionen, beziehungsweise auf den Straßen in Dresden.
Und wir haben sogar noch einen Annex.
Es gibt jetzt 6 Abteilungen.
Ja, genau, das finde ich. Das ist eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation mit der TU Berlin, dem Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt, über den wir sehr froh sind. Die Kolleginnen in Berlin haben ein Forschungsprojekt gemacht, wo es um Zeitzeugenerfahrungen aus den Transformationsjahren waren, und die werden in den nächsten Monaten eine mobile Ausstellung machen, wo sie an 6 Standorten in 3 verschiedenen Bundesländern Interviews einholen, vor Ort mit Erfahrungen aus der Wendezeit bzw. den Transformationsjahren, die dann in die Ausstellung gespielt werden.
Das Hygienemuseum hat mit seinen Ausstellungen, mit vielen der Ausstellungen immer eine große Ausstrahlung gehabt, hat sich sehr intensiv in gesellschaftliche Debatten, in sehr aktuelle gesellschaftliche Debatten eingemischt. Wir reden jetzt alle von KI. 2021 gab es die große KI-Ausstellung am Hygienemuseum, quasi so als Auftakt zu dieser Debatte, die uns jetzt alle zum Beispiel verfolgt. Was für ein Signal geht von dieser Ausstellung jetzt aus in oder sendet diese Ausstellung in eine Gesellschaft, die sehr intensiv ringt um die Frage, wie werden wir miteinander leben? Was ist uns Demokratie wert? Wie bedroht fühlen wir uns von kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa? Was ist das Signal, was von dieser Ausstellung in die Gesellschaft ausgeht? Frau Mühlenbehrend.
Ich gehe einen Schritt zurück. Wir haben vor allem Themen ausgewählt, die mit unserer Zeit zu tun haben. Wir behandeln ja letztlich 40 Jahre DDR und 10 Jahre Transformationszeit. Und die Themen sind auch Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung, Energieversorgung. Wir haben den Raum Trafo, wo wir in die DDR schauen. Und wo kam eigentlich die Energie her? Wo kam das Öl her? Wo kam das Gas her? Das heißt, die damalige UdSSR spielt auch in der Ausstellung eine Rolle, und wir bieten das zur Diskussion an. Und ja, jede Abteilung spricht eigentlich mit dem Heute, so kann man das sagen. Also es sind alles Themen, die uns heute beschäftigen, die zu Diskussionen führen werden, das wollen wir auch, auch innerhalb der Generation. Und wir haben eher verzichtet auf Themen, die uns heute nicht so antreiben, zum Beispiel Händewaschen. Es wird kein Thema sein in der Ausstellung. Ja. War aber das Museum ganz groß.
Ja, oder auch Hygiene, die Fragen aufzunehmen, die im Moment unter dem Thema so Spaltung der Gesellschaft diskutiert werden. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, das wir eigentlich auffordern wollen. Also was wir jetzt gemacht haben, ist ja ein Deutungsangebot, das man natürlich diskutieren kann. Also dass man auch kontrovers diskutieren kann. Das wird bestimmt auch konfliktreiche Diskussionen geben, und unsere Überzeugung ist einfach, solange man nicht darüber spricht oder nicht darüber streitet, auch über die DDR-Geschichte und die Erfahrungen, die sich daran angehängt haben, solange wird diese Spaltung der Gesellschaft auch nicht überwunden. Also dieses nicht mehr miteinander reden oder Themen auch auszusparen oder Themen nur vielleicht einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zur Deutung zu übergeben, kommt aus unserer Sicht einfach nicht hin. Und wir wollen eigentlich dazu aufrufen, sich damit auseinanderzusetzen und mehr Gemeinsamkeiten zu suchen, eigentlich als die Spaltung zu thematisieren.
Generation, das Stichwort fiel jetzt schon, finde ich eine interessante Frage, weil 30 Jahre nach den Umbrüchen habe ich so etwas gedacht, verdammt spät. Hätte man auch vor 20 Jahren machen können, sollen vielleicht. Frau Wernsing zeigt einen Daumen nach oben. Okay, ich fühle mich verstanden. Sie beide waren, als die DDR zu Ende ging, irgendwie um die 20. Was hat Sie an diesem Thema interessiert, das für Sie ja letztlich aus eigener Biografie gar keine so riesige Relevanz mehr hat? Würde ich aus eigener Perspektive, der ich auch hier aufgewachsen bin und auch so in diesem Alter war, sagen, ich denke, ja, okay, Ding meiner Eltern.
Ich habe noch in einem richtigen VEB gearbeitet. Ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht in Zeulenroda, in einem Möbelkombinat. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das Wissen, was ich dort mitbekommen habe, positiv wie negativ, dass ich das nochmal in meinem Leben abrufen kann.
Was macht das mit Ihnen?
es ist spannend. Das ist natürlich eine Zeitreise, aber die wurde erst so richtig spannend. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, in dem Gespräch mit Susanne Wernsing.
Also das, die sich dafür interessiert hat.
Genau. Und ich habe mich für Frau Wernsings Erfahrung interessiert im Ruhrpott, also einer Zeit, das kannst du besser erzählen, Susanne, oder Erfahrung, die Susanne gemacht hat in den 80er Jahren in einer Region, die man vergleichen kann mit den Erfahrungen, die viele Ostdeutsche eben in den 90er Jahren gemacht haben. Und das ist so, das hat uns zusammengebracht. Mhm. Wir konnten über Erfahrung reden, nicht nur über Jugendkultur, sondern vor allem über das Thema Arbeit und Industrie. Das kam natürlich auch von Frau Wernsing, das ist auch ihr Spezialgebiet. Und ich konnte mit meinen Erfahrungen kommen, die ich so im Betrieb gemacht habe.
Sehr praktisch. Ja.
Genau. Ja. Und jetzt spielt das plötzlich in der Ausstellung eine Rolle. Es geht um Gerüche, es geht um Texturen und es geht um Klischees und eigene Erfahrung. Und das war, glaube ich, oder ist mir sehr wichtig, dass es auf der einen Seite eine Kollektiverfahrung gibt, aber dass es auch ganz viel Individuelles gibt. Hm. Und da konnte ich mich jetzt mit einbringen, wo ich nicht immer sage, ich habe jetzt eine Kollektiverfahrung gemacht, sondern bei mir war das eigentlich ganz anders. Das ist schön, wenn man jemanden trifft, der dann so Interesse hat und man sich austauschen kann und dass es keine Einbahnstraße ist.
Bevor ich da jetzt noch eine ganz schreckliche Frage stelle, fasse ich das jetzt kurz richtig zusammen, dass man das, was Sie vorhin gesagt haben als These, das Hygienemuseum war die DDR, die DDR war das Hygienemuseum, dass das, was wir jetzt hier erleben, in Ihrer Zusammenarbeit erleben, wovon Sie sprechen, dass das ein Schlüssel für unser Zusammenleben ist, hört einander zu, erzählt euch eure Geschichten.
Also Wohlwollen und Empathie, das sind zwei Zauberwörter, dass man sich wirklich füreinander interessiert. Und das hat bei uns beiden super funktioniert, muss natürlich Zeit haben, aber wenn man so rangeht, dass man nicht nur seine eigene Geschichte hat, sondern sich austauscht über nicht was einen trennt, sondern was einen verbindet.
Dass man erstmal neugierig aufeinander ist und Wohlwollen und Empathie.
Ja, und dass man dann auch auf andere Themen kommt oder auf andere Perspektiven. Also das war bestimmt in unserer Diskussion gerade diese Industriegeschichte. Also ich bin ja eben am Rand des Ruhrgebietes aufgewachsen und diese Erfahrung, dass man die DDR eben auch als Gestalt der Deindustrialisierung anschauen kann und dann eben eigentlich ein Gespräch zwischen Menschen, die das in Nordrhein-Westfalen in den 80ern erlebt haben.
Ja.
Genau, und dann in den 90ern auf dem Gebiet der DDR, dass man eigentlich da nicht sagt, das ist mir zu nah, ich gucke weg, sondern man will eigentlich gerade nach Analogien suchen und dann Verständnis füreinander entwickeln oder gucken, wo gibt es Unterschiede und wo gibt es aber auch wirklich sehr vergleichbare Erfahrungen.
Danke für diese beiden.
Scheißfrage?
Die Scheißfrage. Eine Kuratorin ist ja, aber ich stelle sie trotzdem, um einen Anker zum Schluss zu haben. Lieblingsobjekt? Ist wirklich eine Scheißfrage, ich weiß.
Die gläserne Kuh. Die gläserne Kuh ist 1959 erstmals in Neu-Delhi gezeigt worden auf der Internationalen Landwirtschaftsmesse und die steht in der Ausstellung ganz am Anfang wirklich für dieses Thema Internationalität des Hygienemuseums, aber auch der DDR. Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren ja eigentlich erst begonnen wird zu erforschen. Also darum ist das für mich so ein wichtiges Objekt.
Und du musst gut, für mich ist es die Schokotorte. Aus Wachs. Genau. Ist entstanden in der Moulagenabteilung des Deutschen Hygienemuseums. Ist ein unscheinbares Objekt, kriegt aber einen großen Auftritt im Museum und zeigt die Handfertigkeit, die das Haus über die Jahrzehnte entwickelt hat. Ja, man kriegt Appetit.
Und warum hat das Hygienemuseum eine Schokotorte in Wachs
gemacht?
Weil
sie natürlich viele Kampagnen entwickelt haben, auch zum Thema Ernährung. Und gerade in den 80er Jahren wollte man die Ausstellung attraktiver machen, auch über dreidimensionale Objekte. Das heißt, man hat nicht nur Moulagen zu Krankheitsbildern, Hautkrankheiten und Geschlechtskrankheiten angefertigt in Wachs, sondern hat dieses Handwerk auch genutzt für Übersetzung von bestimmten Lebensmitteln. Und da gehörte die Schokotorte dazu, auch der Apfel. Auch der Kohl, also alles sehr naturgetreu wiedergegeben. Und in diesen Objekten, die wirklich so echt aussehen.
Madame Tussauds.
Ja, es gibt auch so einen Teller, einen Porzellanteller, da ist dann Fleisch, Kartoffel, Gemüse drauf. So wie man es kennt, auch aus dem Kantinenessen. Und für mich ist es das kleine Stück aus einer Schokotorte, die große Handwerklichkeit des Hauses zeigt. Auch Humor im Übrigen steckt in dieser Torte auch drin.
Und ich kriege jetzt erstens Appetit und frage mich, war aus Sicht des Hygienemuseums die Schokotorte böse oder gut?
Die wurde diskutiert, nicht unbedingt als böse, aber man sollte sich mäßigen.
Deshalb nur ein Stück. Alles klar. Mäßig. Mutti spricht, ich höre es. Am Sonntag beginnt die Ausstellung VEB Museum am Deutschen Hygienemuseum in Dresden, die dann bis November zu sehen sein wird. Danke Susanne Wernsing und Sandra Mühlenbering.
Vielen Dank.
Die beiden Kuratorinnen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen zur Ausstellung VEB Museum im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. In der nächsten Folge des Aufgefallen-Podcasts ist Andreas Berger im Gespräch mit Jadegar Assisi zu seinem Panometer-Projekt Die Kathedrale von Monet. Interessante Gäste hören Sie hier in der ARD Audiothek immer auch in unserem Sonntagsbrunch-Podcast, jede Woche Sonntagmittag neu. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie gern mal zuhören würden, schreiben Sie uns gerne über unsere Seite sachsenradio@mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen, den Podcast schon davor in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Plattformen.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.